Guten Morgen. Ich habe zu Beginn eine Frage an dich. Und zwar, hast du dich schon mal bewusst in eine Situation begeben, bist an einen Ort gegangen, wo du wusstest, du bist die meistgesuchte Person und es ist sogar öffentlich gesagt worden, bringt ihn zu uns, wir müssen ihn töten. Okay, wer kennt das aus den Filmen? Es gibt immer so Helden, die machen das. Heute, der Hermann hat es schon gesagt und ist reingehetzt mit seiner Palme, ist Palmsonntag. So der Beginn dieser heiligen Woche vor Ostern. Und Jesus zieht nach Jerusalem ein. Er war vorher schon ein paar Mal da, aber jetzt, zu Beginn dieser letzten Woche seines irdischen Lebens, geht er wieder nach Jerusalem, um so diese letzte Etappe seiner Mission hier auf dieser Erde zu erfüllen. Und in der Bibel, in den vier Evangelien oder Biografien über Jesus, jedes Evangelium greift diesen Tag, diesen Palmsonntag auf. Bei Johannes lesen wir das, bei Matthäus, bei Markus und auch bei Lukas. Und ich würde gerne wir schauen uns heute diesen Text aus Markus 11 an, dürft ihr gerne schon mal, wenn ihr die Bibel habt, aufschlagen. Aber ich möchte zuvor mal gucken, was die anderen so schreiben, wie die Situation war, kurz bevor Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Und ihr dürft gerne in Markus 11 eure Finger lassen und dann in Johannes 11 mal aufschlagen. Die Verse werden aber auch hier vorne auf der Leinwand zu sehen sein. Denn Johannes berichtet uns, nachdem Jesus so in Johannes 11 das größte Wunder getan hat seines irdischen Dienstes, dass er den Lazarus zum Leben erweckt hat und das für viel Aufsehen gesorgt hat, waren viele Menschen eigentlich gekommen, um Maria und Martha, die Schwestern, zu trösten. Und dann passiert dieses Wunder. Und dann in Johannes 11 ab Vers 53, nachdem der Hohe Rat, die Führer von dem jüdischen Volk sich getroffen hatten, ab Vers 53 lesen wir dann bei Johannes: An jenem Tag fassten die führenden Männer des jüdischen Volkes endgültig den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus zeigte sich von da an nicht mehr öffentlich unter den Juden. Er zog sich in die Gegend am Rande der Wüste zurück, in die Stadt Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Also diesen Beschluss, diese Überlegung, die war schon immer mal wieder da, aber an diesem Tag stand es für den Hohen Rat fest, Jesus muss sterben. Und dann geht es weiter in Vers 55. Es kamen nun bald wieder die Tage, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Schon vor dem Fest zogen viele Menschen aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich nach den Reinigungsvorschriften darauf vorzubereiten. Alles hielt Ausschau nach Jesus. Was meint ihr, sagten die Leute, wenn sie auf dem Tempelplatz beieinander standen, ob er wohl zum Fest kommen wird? Die führenden Priester und die Pharisäer aber, die Jesus festnehmen wollten, hatten den Befehl erlassen, jeder, der seinen Aufenthaltsort kenne, sei verpflichtet, es zu melden. Also da gab es richtig Spannung. Und die Juden, die schon in Jerusalem waren, haben sich gefragt, was wird er wohl kommen, wird er nicht kommen, was wird wohl passieren? Allen war dieser Beschluss von dem Hohen Rat bekannt, dass Jesus sterben sollte. Jetzt muss ich mal kurz hier bei meinen Notizen was schauen. So, jetzt. Und diese Auferweckung vom Lazarus war schon fast ein richtig öffentliches Event, weil so viele Menschen dort in Bethanien waren, die darauf auch an Jesus glaubten. Und dem Hohen Rat, die hatten Angst, dass alles so ihnen aus den Händen gerissen wird und wollten Jesus töten. Er war der Most Wanted für diese Woche. Überall wurde nach ihm Ausschau gehalten. Und Jesus hat sich ja zurückgezogen, aber dann kam dieses Passafest wieder näher und begibt sich dann in die Richtung von Jerusalem. Und dieser Palmsonntag, dieser Einzug von Jesus ist ja alles andere als geheim. Also es gibt ja, glaube ich, kein anderes Bild vor diesem Osterfest, wo Jesus so öffentlich anerkennt, dass die Leute ihn würdigen und huldigen. Bei Lukas passiert kurz vor dem Einzug, dass Jesus einem gewissen Zachäus begegnet. Zachäus war auf der Suche nach Jesus, Zachäus war ein Zolleinnehmer Und damals waren die Zolleinnehmer nicht gern gesehene Menschen, denn sie haben erstens für die Römer gearbeitet und zweitens nicht nur Steuern einbehalten, sondern auch die eigenen Taschen gefüllt. Und dieser Zachäus hat Ausschau gehalten nach Jesus und Jesus sieht ihn und sagt: Komm her, Zachäus, ich will bei dir heute Gast sein. Ich will bei dir zu Hause essen. Und auch das war nichts im Geheimen, sondern in Lukas 19, Vers 7 lesen wir, wie die Reaktion war von den Menschen, die das gehört haben. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von einem solchen Sünder einladen lassen? Den hat es nicht gepasst, den Menschen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Jesus geht nach Hause zu Zachäus und dann lesen wir einen Satz, den sehen wir auch in den anderen drei Evangelien, außer bei Johannes. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war kurz vorher, was Lukas uns berichtet vor diesem Palmsonntag, dass Jesus bei diesem Zachäus zu Hause ist, einem Sünder, einem Menschen, der nicht gern gesehen war. Mit ihm hat er Gemeinschaft, mit ihm redet er über das Evangelium, über die gute Nachricht. Und dieser Zachäus versteht es. Und Jesus sagt: Ich bin auch nicht gekommen. Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und bei Matthäus, wenn er schreibt, was so kurz vor dieser Palmsonntag-Geschichte passiert ist, gibt es eine interessante Unterhaltung in Matthäus 20. Da kommt die Mutter von zwei Jüngern, von Johannes und Jakobus, zu Jesus und sagt: Du Jesus, meine zwei Jungs sind klasse Burschen. Die haben sich gut angestellt, waren mit dir unterwegs. In deinem zukünftigen Reich könnten sie eine besondere Position bekommen. Und dann gibt es darüber eine Unterhaltung. Jesus weist sie sehr freundlich, wie er so ist, zurecht und gibt dann noch ein Beispiel. Und auch da in Matthäus 20, Vers 28, sagt er am Ende: Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Auch da sehen wir diese klare Aussage, wo Jesus klar sagt: Das ist meine Aufgabe. Ich bin nicht gekommen, um bei den Schönen und Reichen zu sein, sondern ich bin gekommen, um bei den Sündern zu sein. Ich bin gekommen, um Menschen zu suchen und Menschen, die sich suchen lassen, zu retten. Und, was Matthäus hier auch schreibt, ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und auch in unserem Markus-Text, Markus 10, Vers 45, kurz vorher, wo es auch um die Frage geht, so, da war auch diese Bitte von Jakobus und Johannes, beziehungsweise von der Mutter. Da sagt er auch in Vers 45, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das sind alles Dinge, die kurz vorher passiert sind. Und gerade auch die Sache mit Zachäus war sehr in der Öffentlichkeit, von dem Lazarus sowieso. Ich habe dir eben die Frage gestellt: Würdest du an einen Ort gehen, wo du weißt, du wirst gesucht und auf dich gibt es den Befehl, dich zu töten? Keiner hat die Hand gehoben. Warum in aller Welt geht Jesus nach Jerusalem? Er hat das sicherlich mitbekommen, er hat es ja zurückgezogen, dass der Hohe Rat beschlossen hat, wir müssen ihn töten. Und dann steht dieses Passafest an, das Fest, an dem die Juden sich daran erinnern, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und Jesus war ein Mensch, der wusste ganz genau, was seine Aufgabe war. Matthäus schreibt uns das, Markus schreibt uns das, Lukas. Und wir sehen das an vielen anderen Orten in den Evangelien, wo Jesus sich ganz bewusst ist: Das ist meine Aufgabe, dazu bin ich gekommen. Jesus ist nicht gekommen als König des Himmels, um sich dienen zu lassen, sondern als Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, um dich und mich zu retten und sein Leben für dich und mich zu opfern. Natürlich war das wie so eine Art Selbstmordkommando, was Jesus da gemacht hat. Aber er wusste, das ist der Weg, das ist die Aufgabe, die mein Vater mir übertragen hat. Jesus war nicht verrückt und denkt: Ach, ich gehe jetzt mal dahin, passiert sowieso nichts. Ich glaube, er war sich sehr bewusst, was für eine Situation da vorherrscht. Und wir lesen ja auch an anderen Stellen, auch gerade wenn wir uns jetzt nächste Woche mit Karfreitag und Ostern diese ganze Geschichte vor Augen führen, dass er Jesus selbst sagt: Niemand kann mein Leben nehmen, außer ich lege es freiwillig hin. Dieser Einzug nach Jerusalem war ganz bewusst von Jesus, weil er wusste, das ist die letzte Station meines irdischen Lebens hier in Jerusalem. Und Markus erklärt uns gar nicht so viel drumherum, was das bedeutet und wie das eine Erfüllung ist von alten Prophetien, sondern er beschreibt uns einfach, wie bescheiden und demütig dieser König einzieht. Wir werden uns gleich noch anschauen, was einen triumphalen Charakter hat, wie das damals war, wenn Könige gekommen sind oder auch gerade die Römer in eine Stadt gekommen sind. Und Jesus, unser König, zieht ein in bescheidener Macht, nicht weil er verrückt ist, sondern weil er dich und mich liebt und uns zu retten. Und jetzt können wir anfangen in Markus Kapitel 11, den ersten Vers, und vorher bete ich noch mal kurz. Jesus, danke, dass du ein Mensch warst, der bewusst gelebt hat, der bewusste Entscheidungen getroffen hat. Danke, dass du auf diese Welt gekommen bist im vollständigen Gehorsam deines Vaters gegenüber. Und danke, dass du in diese Stadt eingezogen bist. Und danke, dass wir uns heute Morgen damit beschäftigen können, was es bedeutet, wenn dieser Friedenskönig einzieht. Wie wir auf dich reagieren mit deiner Demut, mit deiner Gnade und mit deiner Aufopferung, diesen Weg zu gehen. Ich bitte dich jetzt für die Zeit, wenn wir uns diesen Text anschauen, dass du dich uns offenbarst. Amen. In Markus, Kapitel 11, Vers 1 lesen wir dann: Als sie nicht mehr weit weg von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Interessiert mich persönlich, wer war schon mal in Jerusalem von euch? Oder in Israel? Das heißt, ihr könnt die Situation ein bisschen besser nachvollziehen als ich. Ich kenne das nur von Bildern aus dem Internet. Von diesem Ölberg hat man einen sehr guten Blick auf Jerusalem. Ist kurz vor der Stadt, und auch diese beiden Orte waren sehr nah bei Jerusalem. Kann man auch daher nachlesen, dass am Sabbat, wo ja vieles verboten war, durften diese Orte besucht werden. Und gerade Bethanien war ein Ort, wo sehr gerne die Pilger zu Gast waren. Gerade bei so einem Passafest, wo ganz viele Menschen nach Jerusalem gekommen sind. Jesus war da, sah die Stadt und schickt zwei seiner Jünger los. Und bevor wir das gucken, was sie tun sollen, will ich nochmal einen Vers aus Lukas 19 einfließen lassen. Da schreibt der Lukas: Als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Gleich lesen wir, wie die Menschen da stehen mit den Palmen und wedeln und die Teppiche ausbreiten. Und Jesus guckt die Stadt an und weint. Warum weint er? Wenn du doch am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Und auf diesem Berg, Jesus blickt auf diese Stadt. Er hat Mitgefühl mit den Menschen, mit der Stadt. Sagt er zu zwei seinen Jüngern, Markus 11, Vers 2, er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt die Woche, so, wieso steht das da so in dem Text drin? Wieso hat das eine Relevanz? Und dann habe ich mich gefragt, es wäre schön, Jesus würde heute noch so klare Anweisungen geben. Geh mal dahin, da findest du einen Esel, der steht da und da. Und wenn Rückfragen kommen, sag das und das. Dann wären viele Sachen für uns einfacher, oder? Du fragst dich vielleicht, ja, wie soll ich mit der Situation umgehen? Mach das, dann kommt das. Und wenn Fragen kommen, dann antwortest du das. Die beiden Jünger, nicht namentlich erwähnt, und auch das Dorf nicht namentlich erwähnt, hatten den Vorteil, Jesus hat ganz genau gesagt, was sie zu tun haben. Und was passieren wird. Sie gehen los, finden diesen Esel, lesen wir gleich. Aber es ist wichtig, in dem Kontext, dass Jesus hier sagt, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Also ein Esel, der noch keine Last getragen hat. Und wenn ihr den Esel findet, bringt den zu mir. Vielleicht denkst du auch, ja gut, so ein schönes Ausschmücken von der Geschichte, so ein Esel und dann kommt jemand und man reitet auf dem Esel und muss nicht laufen. Das haben die sich so ausgedacht, damit das ein bisschen schöner klingt, wie heute in den Filmen. Da gibt es so eine kurze Story und da wird alles drumherum gebaut. Aber im Alten Testament, bei den Propheten, die immer wieder Voraussagen getroffen haben, wann dieser Messias kommen wird und vor allem wie er kommen wird, wer er sein wird, in dem Propheten Sacharja lesen wir, in Sacharja 9, Vers 9, lesen wir genau das, was Jesus seinen Jüngern aufträgt. Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Das heißt, die Juden wussten oder kannten diese Stelle, dass die Propheten, dass der Prophet Sacharja gesagt hat, der König kommt, gerecht und siegreich, aber demütig auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, auf einem Jungtier. Ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Wenn man das Alte Testament so ein bisschen durchforstet, ich werde jetzt nicht alle Bibelstellen sagen, aber wenn du das gerne wissen willst, kannst du nachher zu mir kommen, dann sehen wir, dass es notwendig war, dass dieser Esel noch nicht beritten war. Zum Beispiel 1. Samuel 6, Vers 7, wenn du die Notizen machst, oder 2. Samuel 6, Vers 3. Es ist wichtig für so einen König, dass genau so ein Tier da ist, was noch nicht vorher gebraucht worden ist. Und warum ein Esel? Warum nicht kein Pferd? So mir ist dieses auf dem hohen Ross zu reiten. Das Pferd kommt in der Zukunft, aber hier ist es ein Esel. Was machen die Herrscher unserer Welt und der Antike? Luxusautos, Privatjets, prahlen mit Macht und Reichtum. In der Antike zogen die Könige auf großen Pferden, Wagen, Kamelen, eine riesige Kolonne ein. Große Heere sind mit eingezogen und Jesus nimmt einen Esel. So ein Esel, der eher so ein Nutztier ist. Jesus, der König, der wahre König Israels, kommt nicht auf einem mächtigen Pferd, aber friedlich. Er kommt als Gottes Sohn, aber ganz sanftmütig. Und wie wir in Lukas gelesen haben, kommt er mit einem Herzen der Barmherzigkeit und nicht mit einem Herzen mit gefühllosem Stolz und ich bin jetzt der König. Sacharja hat mich vorausgesagt, der hat für mich gesagt, ich bin jetzt der, der in meine Stadt kommt. Jesus kommt nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um sein Leben hinzugeben für viele. Er ist dieser verheißene König, auf den das Volk Israel schon so lange wartet. Aber er kommt ganz anders, als das Volk und vielleicht auch du, Jesus, erwartest. Und auch normalerweise sind Pilger, die nach Jerusalem gezogen sind, zu diesem Passafest, nicht das letzte Stück auf einem Esel geritten, sondern eher das letzte Stück zu Fuß und davor hatten sie Tiere, die ihnen geholfen haben. Aber hoffentlich finden wir heute Morgen heraus und stellen fest, dass Jesus ja nicht irgend so ein Pilger war, sondern Jesus war das Lamm Gottes. Und diese zwei Jungs gehen los, Vers 4, machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen, was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten, so wie es denn Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Es ist genauso passiert, wie Jesus den beiden das gesagt hat. Ich finde das einfach sehr spannend, dass das Teil dieser Geschichte ist, weil wir sehen, Jesus wird aus dem Esel kommen. Und man liest auch nichts über die Person, die dem Esel gehört. Dem der Esel gehört. So. Er gibt keine Widerworte. Man liest sie gewähren. Ich weiß nicht, wer sie genau gefragt hat. Was würdest du machen, wenn Jesus zu dir sprichwörtlich kommt und sagt, ich brauche das? Das ist die Erklärung. Und die Erklärung ist, aus Vers 3, der Herr braucht das Tier. Würde dir das ausreichen als Erklärung, warum Jesus jetzt was braucht? Der Herr braucht es. Der Herr braucht es, der Herr hat es bekommen. Die zwei Jünger ziehen zurück zu Jesus. Und die Geschichte geht weiter. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Und dann geht so diese Reise, diese letzten 100 Meter in die Stadt, fangen sie an und Menschen sehen schon, da kommt jemand. Und ich habe diese Sachen aus den anderen Evangelien eben gesagt, dass wir so ein Bild dafür bekommen, dass Jesus schon irgendwo bekannt war. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt, er hat da mit Zachäus gegessen. Leute haben angefangen zu glauben, das war nicht so irgendeiner, sondern sie wussten schon, da kommt der, der das und das gemacht hat. Da kommt der, der hat den von den Toten auferweckt, der hat das gemacht und das gemacht. Und Jesus war bekannt zu dem Zeitpunkt. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Felden Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters Davids, das nun kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diese Bilder gesehen habt aus den Serien, wenn Jesus dann kommt und die Menschen drängen sich so. Freudige Erwartung über diesen Propheten, der da kommt. Und ich finde es total spannend, dass Jesus das akzeptiert. Dass Jesus diese Aufmerksamkeit akzeptiert und nicht sagt, seid mal leise, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Lesen wir zuvor, dass er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Warum zieht Jesus in so einer Aufmerksamkeit in diese Stadt, wo er gesucht wird, wo Menschen danach trachten, ihn zu töten? Weil seine Zeit gekommen ist. Weil er genau wusste, die Zeit ist gekommen, in meine Heimatstadt zu gehen und dort das zu tun an dem Passafest, zu dem Gott mich bestimmt hat. Jesus hat die Aufmerksamkeit akzeptiert, weil es auch nicht darum ging, dass er Angst hatte vor dem Hohen Rat, der gesagt hat, sagt uns Bescheid, wo er ist. Ich meine, wenn die das nicht mitbekommen haben, dann wie dann? Jesus ist nicht durch so eine Hintergasse gegangen, hat irgendwo Freunde gefragt, die kennt jemand, wo wir uns im Haus verstecken können, sondern Jesus zieht ein, gefolgt von einer Menschenmenge. Gepriesen sei Gott, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Auch das Ausbreiten der Mäntel auf dem Boden liegend erinnert daran, wie man Könige empfangen hat. Und damals waren die Straßen nicht so wie unsere Straßen. Heute sind sie zwar nass, aber damals war es staubig, es war dreckig. Es war auch nicht hier so ein Saal, wo der Boden sauber ist. Und die Menschen legen das ab, was sie haben, und bereiten den Weg dafür frei, dass Jesus kommen kann. Und ich möchte diese Verse mal aus der Elberfelder Übersetzung auch vorlesen, Verse 9 und 10, weil sie greifen Psalm 118 auf. Ihr dürft den gerne auch parallel mal aufschlagen. Und zwar wird das da noch etwas besser ausgedrückt. Und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen, Hosanna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters Davids, Hosanna in der Höhe. Hosanna, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Du darfst gerne mal auf die nächste Folie weiterklicken. Ich habe diesen Vers 25 aus Psalm 118 mal genommen, weil das ist genau das, was diese Menschen hier ausrufen. Und dieser Psalm 118 ist ein Dankfest vom Volk Israel, dass Gott auf ihrer Seite ist. Dass Gott für sie kämpft. Dass Gott viele fremde Völker um Israel vernichtet hat. Dass Gott dem Volk Israel treu war. Die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Die rechte Hand des Herrn ist siegreich erhoben. Ja, die Hand des Herrn vollbringt mächtige Taten. Und dann sagen diese in diesem Psalm am Ende in Vers 25, ach Herr, rette doch. Ach Herr, gib doch Gelingen. Diese Menschenmenge, die Jesus empfangen hat und dieses ausgerufen hat, diesem Psalm 118, ich weiß nicht, ob sie wussten, was sie ausgerufen haben. Sie haben ja gerufen, rette jetzt. Vielleicht hast du den Satz letzte Woche auch gesagt, ach Herr, rette jetzt. Rette mich aus Situation X. Rette mich vor Person XY. Ach Herr, rette mich, veränder doch was. Das war dieser Ausruf von diesen Menschen. Ach Herr, rette doch. Wovor sollte Jesus die Menschen retten? Was war die Angst von den Juden damals? Vielleicht mal eine ganz kurze, ganz, ganz grobe Geschichte über Israel. Abraham wurde von Gott erwählt. Abraham hat das Versprechen bekommen von Gott, dass er zu einem großen Volk wird, dass er viele Nachkommen haben wird. Kurze Zeit später, auf die Gesamtgeschichte gesehen, kommt das Volk aufgrund von Hungersnot nach Ägypten. Josef ist schon da, Josef kümmert sich um sein Volk. Das Volk wächst, es geht ihnen gut. Der Pharao, der Jesus installiert hat, stirbt. Der nächste Pharao, der hat Angst, die werden uns zu mächtig. Es folgen 430 Jahre der Sklaverei, Unterdrückung. Gott befreit sie durch Mose, was auch der Grund für dieses Passafest ist, was kurz zuvor steht. Gott holt mit Mose das Volk aus Ägypten raus und dann fängt diese Wüstenwanderung an. Das Volk beschwert sich. Ich bin gerade auch selbst bei 4. Mose und immer wieder kommen Beschwerden. Gott sorgt um sie. Dann sind sie im Land angekommen, im Land Kanaan, dann wollen sie Könige. Gott gibt ihnen Könige. Gott gibt ihnen Richter, all das, was sie wollen. Es geht immer auf und ab und auf und ab und auf und ab. Dann werden sie verschleppt nach Assyrien, nach Babylon. Am Ende vom Alten Testament ist Stille von 400 Jahren zwischen Gott und dem Volk. Jetzt leben sie unter der Besatzung von den Römern und diese Menschen rufen, rette jetzt. Mit der Erwartung, mit dem Versprechen aus dem Alten Testament, es wird ein Messias kommen. Rette jetzt. Befrei uns von den Römern, befrei uns von dieser Besatzungsmacht. Schenk uns Freiheit. Lass uns wieder uns sein, uns das Volk Israel. Welche Erwartungen hast du an Jesus, wenn du sagst, rette jetzt? Die Menschen damals hatten ein ganz bestimmtes Bild. Sie sagen, gepriesen sei der, sei das kommende Reich unseres Vaters Davids. Das, was damals so toll war, das wollten sie wieder haben. Sie wollten wieder so ein Reich wie unter König David. Vielleicht wollten sie, dass das Alte und Glorreiche wiederhergestellt wird. Dass sie endlich sich wieder frei verhalten können und nicht immer in der Abhängigkeit zu Rom und aufpassen mussten. Rette jetzt Hosanna. Gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier sitzt und sagst, ach Jesus, rette jetzt. Ich wünsche mir auch, dass Jesus wiederkommt. Jeden Tag. Wird mich freuen. Aber ich will dich mal wirklich fragen und auch mich hinterfragen, so dieses, warum rufen wir, rette jetzt? Ich meine, wir leben hier im Lahn-Dill-Kreis, vielleicht bist du zugezogen, vielleicht wohnst du schon lange hier. Wir haben viele Gemeinden und vieles kennt man und man hört das und jetzt kommt wieder Ostern und ach ja, dann Karfreitag und dann darf man das nicht und dann ist das wieder und so weiter und so fort. Und dann wird das so ganz normal, dass wir das wieder feiern. Ach ja, Palmsonntag, Jesus nach Jerusalem eingezogen und dann und so weiter und dann passiert alles. Willst du Rettung, weil du verstanden hast, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, um verlorene Menschen zu suchen und sie zu retten, um mein Leben als Lösegeld hinzugeben? Oder willst du Rettung, Hilfe in verschiedenen Bereichen deines Lebens, die angenehm für dich sind? Bisschen Trost von Jesus, wenn es dir schlecht geht. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich weiß, dass meine Tochter mit 3 Jahren keinen Sarkasmus versteht. Da erinnert mich meine Frau manchmal dran. Natürlich kann uns Jesus Trost spenden im Alltag. Aber Jesus will dich, Jesus will mich retten. Vor uns selbst. Auch wenn wir schon lange mit ihm unterwegs sind, brauchen wir immer wieder seine Gnade. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, der kam mir die Woche, Den darfst du gerne mal einblenden auf der nächsten Folie. Wenn wir Jesus ehren, müssen wir ihn als denjenigen ehren, der kommt, um für unsere Sünden zu sterben, und nicht als denjenigen, der kommt, um uns rumzubringen. Diese Menschen damals wollten vielleicht das tolle Israel wieder haben. Endlich kommt der Retter, endlich, und dann haben wir wieder unser Israel, wieder unser Jerusalem. Dann habe ich wieder das, wenn Jesus so das machst. Vielleicht bezeichnen wir das nicht als Ruhm für uns. Aber wenn wir vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, wollen wir es doch irgendwo. Und dieser sozusagen Straßenchor vor Jerusalem, der Jesus empfängt, singt diesen Psalm. Jesus kommt vom Ölberg in die Stadt. Diese Psalmen haben sie öfters gesungen, gerade wenn so Dankfeste waren. Und ich glaube nicht, dass sie so ganz wussten, was sie da rufen. Und Jesus akzeptiert diese Aufmerksamkeit. Jesus geht ganz bewusst in diese Stadt hinein. Und dann geht er wohin? Vers 11 in unserem Text. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Jesus war schon wirklich ein demütiger König. Stellt euch mal vor, Menschen kommen, preisen dich, sind dankbar, dass du kommst. Und er hätte wahrscheinlich alle an den Fingern haben können, sagen können, jetzt fangen wir unser neues Reich an zu bauen. Jesus geht an den Ort, an das Zentrum, in das Zentrum von Jerusalem, in den Tempel und empfängt Tausende von Menschen, die ihm zujubeln. Endlich ist Jesus da, oder? Also nee, ne? Er ging in den Tempel, sah sich dort alles an. Anscheinend war niemand da. Es war spät und er kehrt zurück. Das ist irgendwie ein komisches Ende, finde ich, zu dieser Geschichte, dass Jesus kommt, alle jubeln ihm zu, er lässt das zu, dass Menschen ihn preisen. Sie sagen, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Er versteckt sich nicht, geht an diesen Ort, wo Lobpreis stattfindet, wo Gottesdienst stattfindet, betrachtet es und geht nach Hause. Jesus war nicht der König, den sie erwartet haben. Wahrscheinlich dachten sie, dass Jesus den Tempel ehrt, die Führer, den Hohen Rat ehrt. Aber Jesus selbst in seiner Zeit auf dieser Erde übt heftige Kritik am Tempelsystem, an den Pharisäern, am Hohen Rat, an denen, die für das Volk zuständig sind. Und Jesus selbst sagt, dass der Tempel zerstört werden wird, was da so eingetroffen ist. Jesus kommt an den Ort des Gottesdienstes, schaut sich's an und geht zurück nach Bethanien. Was ist mit den Menschen passiert? Wir lesen nichts davon. Auf einmal waren sie weg. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sorgen dafür, dass wir wissen, Jesus ist eingezogen nach Jerusalem. Dass Jesus an diesem Palmsonntag gekommen ist. Und dieser Ölberg, wenn man vom Ölberg nach Jerusalem hineinzieht, dann zieht man vom Osten in die Stadt hinein. Pontius Pilatus, der auch in der nächsten Woche eine sehr wichtige Rolle spielt im Leben von Jesus, kommt auch zum Passafest nach Jerusalem. Aber er kam, um Ärger zu vermeiden. Und Pilatus kommt vom Westen in die Stadt hinein mit einem Militärpferd, mit einer bewaffneten Eskorte und versucht, das alles so im Schach zu halten. Der Friedenskönig kommt von der anderen Seite und macht was, was keiner erwartet. Ein römischer General brauchte damals, um einen triumphalen Empfang zu bekommen, sozusagen den Nachweis, dass er 5000 gegnerische Soldaten getötet hat mit seinem Heer. Dann wurde ihm triumphaler Einzug bereitet. Jesus, wenn man das vergleicht als triumphalen Einzug, hat keine 5000 Soldaten getötet. Er kommt ja als Friedenskönig. Er kommt als der König, der versteinerte Herzen wiederherstellt. Der König, der sich an die Stelle von dem Sünder setzt Der König, der anstelle der Verurteilten verurteilt wird. Er kommt als der König, der eine Woche später aus dem Grab aufersteht. Er kommt als der König, der den Tod besiegt. Und dann dürft ihr mir in Apostelgeschichte 4, Vers 4 aufschlagen. Denn auch unser König Jesus und sein Evangelium hat kurze Zeit später 5000 Menschen besiegt, aber nicht in einem Kampf. Nach Pfingsten, nachdem die Jünger wieder vollen, frohen Mutes waren, lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 4, doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Die römischen Heere brauchten das in der Vergangenheit, damit sie den Empfang bekommen. Jesus geht in diese Stadt, weil er weiß, was passieren wird. Weil er weiß, was seine Aufgabe ist. Jesus hat es geschafft, 5000 Menschen kurz Zeit später zu retten. Und die Zahl steigt. Tag für Tag an, wenn ihr auch gerade von Open Doors Nachrichten lest, was da in diesen verfolgten Ländern passiert, dann erreicht das Evangelium von Jesus Christus heute auch noch Menschen. Also warum hat sich Jesus dieser Situation ausgesetzt? In diese Stadt zu gehen, wo er der Most Wanted, der meistgesuchte Mensch ist. Ich will nochmal den Vers aus Markus 10, Vers 45 vorlesen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Tim Keller, ein Pastor in New York, der auch sehr viele Artikel geschrieben hat, der ist mittlerweile verstorben. Er hat mal den Satz gesagt, entweder man tötet ihn oder man krönt ihn. Über Jesus. Jesus lässt keinen Mittelweg zu. Dieser Friedenskönig kommt, um zu dienen, um zu retten, weil er dich liebt, weil er sich nach uns ausstreckt, weil er diese Gemeinschaft, die seit dem Garten Eden gebrochen ist, weil er sie wiederherstellen kann, als makelloses, sündloses Opfer streckt er die Hand aus und wir dürfen sagen, ja oder nein. Da gibt es kein du musst jetzt und jetzt kommt der König und ihr müsst alle das und das machen. Sondern Jesus kommt und wir haben die Freiheit zu sagen, dem König will ich folgen. Gott siegt nicht, indem er Armeen in blutige Schlachten schickt, sondern indem er seinen Sohn ans Kreuz schickt. Als König, der sein Leben für andere gibt, regiert Jesus mit einer Macht, die irdische Könige nicht haben. Deswegen hatte Jesus auch keine Angst vor dem, was passiert in Jerusalem. Er wusste, dass dieses Passafest, diese Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, dass da das passieren wird, was die ganzen Propheten vorausgesagt haben. Das, was Abraham, was wir vor ein paar Wochen nochmal hier im Gottesdienst gehört haben, in Kapitel 22 vom ersten Buch Mose, wo Abraham gesehen hat, Gott hat für ein Lamm gesorgt, sehen wir hier die Erfüllung von all dem, dass dieses Lamm kommt, dass das Lamm Gottes sie auf den Weg macht, dass es einzieht als Friedenskönig und weint über Jerusalem, weil sie nicht verstehen, wer er ist. Weil sie wollen diesen politischen Messias. Jesus will dich retten. Allein schon sein Beginn der Menschwerdung im Stall ist alles andere als prächtig, aber das ist Weihnachten, jetzt ist Ostern. Jesu Armee sind Fischer, Frauen und Ausgestoßene. Und nicht die Eliteeinheit von irgendeinem Land, was kämpft. Sein Thron haben wir sehr groß hier, dürfen wir das im Saal hängen haben. Seine Krone war nicht ein wunderschönes Diadem, sondern eine stachelige Dornenkrone. Und er kommt in seine Stadt, er kommt zu seinem Volk, was ruft, Hosanna, rette jetzt. Und ich will dich fragen, ob du vielleicht heute Morgen diesen Ausruf, Hosanna, rette jetzt, Gott zurufen willst. Weil du Vergebung deiner Schuld erfahren willst, weil du Hoffnung bekommen willst für dein Leben. Nicht, weil du was tun musst, sondern weil Jesus dir das bereitwillig anbietet. Und Jesus befreit. Jesus schenkt Freiheit, persönlich. Jesus schenkt Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber vielleicht kommt Jesus anders oder ist Jesus anders gekommen, als du es erwartet hast. Und ich will dich wirklich einladen, wenn du das für dich noch nie so gesagt hast, Hosanna, rette jetzt. Oder vielleicht bist du auch schon lange dabei und bist frustriert mit dem Leben, mit Sachen aus deinem Leben, mit der Gesellschaft, dass du nochmal ganz bewusst sagst, Hosanna, rette jetzt, komm du in mein Leben, schenk mir neu deine Gnade, schenk mir neu deine Hoffnung und lass mich dir nachfolgen, dem Friedenskönig, der kommt, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Das ist dieser Tag, der vor 2000 Jahren in diesem Text dargestellt wurde, wo Menschen kommen und selbst diese Palmenzweige damals waren Zeichen davon, von Sieg. Alle haben auf den Sieg gewartet. Und Jesus will, dass wir sozusagen, er will unsere Seelen im Guten besiegen, weil er dich liebt. Ich will noch beten und dann können wir gemeinsam Gott loben. Ich glaube, wir singen auch ein Lied, Hosanna, der König kommt. Vielleicht auch ein ganz bewusstes Lied, wo du dich fragst, bist du bereit für diesen König? Bist du bereit zu sagen, Hosanna, rette jetzt? Dann will ich dich einladen, das zu tun, vielleicht mit deinem Nachbarn zu beten, nach vorne zu kommen zum Gebet und nicht, wie die große Menschenmenge ihn feiert und dann auf einmal weggeht. Denn wie damals, so ist es heute, dass wir einem König folgen, der aus dem Esel reitet. Jesus, danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du Mensch geworden bist und danke, dass du so ein Leben gelebt hast, was ein klares Ziel hatte. Und dieses Ziel war, dass du kommst, um dein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Für alle, die das erkennen, dass du dieser Friedenskönig bist, der uns Ruhe schenken will, der uns die Hand ausstreckt. Danke, dass kein Mensch diesen Plan irgendwie verdrehen konnte. Und danke, dass du eingezogen bist in deine Stadt. Danke, dass du damit auch diese Prophetien aus dem Alten Testament verheißen hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, auch für Menschen, die immer noch auf diesen Messias warten, dass du dich ihnen auch heute Morgen offenbarst, Herr, dass du gekommen bist. Und danke, dass wir nicht zu spät sind. Danke, dass solange wir auf dieser Erde sind und solange du noch nicht wiedergekommen bist in Macht und Herrlichkeit, dass wir rufen dürfen, Hosanna, rette jetzt. Danke, dass du uns diese Zeit der Gnade schenkst. Herr, ich will echt beten für Menschen, die heute Morgen hier sind oder auch die zu Hause vorm Bildschirm sitzen oder sich das später anhören, dass du sie zu der Erkenntnis führst, Herr, dass dieser Ausruf, Hosanna, rette jetzt, dass wir den ausrufen dürfen, dass es nicht zu spät ist. Herr, ich bete, dass du wirkst mit deinem Geist unter uns hier heute Morgen. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass diese Rettung ein Geschenk von deiner Gnade ist. Amen.